Herzlich willkommen und ich möchte heute mal mit einer klassischen Prüfungsfrage beginnen. Eine Frage, die ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig stelle. Vor allen Dingen immer dann, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, wie denn Ihr Leistungsstand ist. Und diese Frage ist im Grunde genommen eine kleine Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie haben in 3 Monaten Zeit ein tolles User Interface gebaut. Da haben Sie sich selbst verwirklichen können. Es war eine tolle Aufgabe. Sie haben Innovationen reingebracht und Sie sind hundertprozentig davon überzeugt, dass das wirklich 1A geworden ist. Jetzt kommen Sie mit diesem Ergebnis zu Ihrem Chef, stellen es ihm vor. Der guckt Sie ganz merkwürdig an. Dasselbe kann Ihnen übrigens bei einem Kunden auch passieren und sagt dann Folgendes: Ich habe jetzt nicht viel Zeit, aber was Sie da gemacht haben, ist ja nur schlecht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wie kann man so einen Unsinn machen? Und übrigens, wir treffen uns in 14 Tagen wieder und dann möchte ich, dass Sie das ordentlich gemacht haben. Und übrigens, Ihr Job steht auf dem Spiel. Nur damit wir uns einig sind. Weg ist er. Was machen Sie dann? Sie haben Ihr Bestes gegeben. Sie sind hundertprozentig von Ihrem Ergebnis überzeugt. Und so irgend so jemand kommt her und sagt, das ist gar nichts. Ganz schlecht. Was machen Sie dann? Ja. Sie haben jetzt noch 14 Tage Zeit. Hat er ja klar gesagt. Und Ihr Job steht auf dem Spiel. Entweder packen Sie das jetzt in 14 Tagen oder nicht. Sie haben alles richtig gesagt. Also, vielleicht hat irgendeiner die Aufgabe nicht richtig verstanden oder unterschiedlich verstanden. Der eine so, der andere so. Vielleicht ist es nur Geschmack. Vielleicht hat Ihr Chef keine Ahnung, nur die Macht. Es kann tausend und eins Gründe haben. Sie müssen ihn auf seine Seite kriegen. Und dasselbe gilt übrigens für einen Kunden. Ob das jetzt Ihr Chef ist oder ein Kunde, das ist am Ende vollkommen egal. Sie haben noch einen Vorschlag. Aber Ihre Vorschläge waren schon richtig. Also.
Also mit meinem Chef hatten wir mal auch mal diesen Dialog gehabt, das war doch 2001 war das, habe ich gesagt, es ist egal, was du meinst, was du sagst, ich bin dein Boss, ich sage und du machst. Und seitdem ist meine Einstellung, okay, also dein Mund ist mein Befehl, ist meine Einstellung, aber ich habe auch in einer Firma in Karlsruhe mal gearbeitet, dort haben wir eine Angehensweise, die Scrum heißt, angewendet. Und mit Scrum hat man auch die Gelegenheit gehabt, einfach in kleineren Iterationen das zu machen. Da weiß auch der Kunde oder in der Terminologie der Product Owner, weiß ganz genau, wie die Iteration in der zweiten Woche eben aussieht. Und dann ist es, dass es nicht zu so einer schlechten Überraschung kommt. Und man kann einfach, weil man immer kleine Iterationen hat, wenn man es nicht mag, kann man einfach die Arbeit von einer kurzen Zeit wieder rückgängig machen, die vielleicht nicht so viel kostet und danach wieder von diesem Zeitpunkt aus weitermachen. Also die agile Methode wird schon diesen Dialog schon vermeidender machen können.
Der Dialog war ja nicht am Anfang, ja? Der war ja am Ende. Er setzt ihm ja 14 Tage Frist.
Nee, ich weiß auch. Also der Dialog würde nicht zustande kommen, wenn man die agile Methode benutzt hätte.
Wenn nicht irgendwo Missverständnisse oder Fehler wären, würde es tatsächlich vermutlich nicht passieren. Ist aber, irgendwas muss ja passiert sein. Also, oder er ist nur hektisch im Moment. Also auch Chefs können ungerecht sein. Also vielleicht hat er von einem anderen Kunden einen auf den Hut gekriegt und hatte seinen Zylinder gerade nicht auf und es tat weh. Und man weiß es ja nicht. Aber Sie müssen sich ja, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, okay, ich schmeiße den Job. Soll er mich rausschmeißen? Hat er ja angedroht. Oder Sie kämpfen darum.
Aber mein ganzes Leben habe ich immer im Job so gekämpft. Also für mich ist es also, ich weiß auch, was entlassen sein ist. Ja. Und deshalb ist es ja auch wieder nach der existenzielle Angst hat man auch den Angst über den Job. Und das ist auch ein motivierender Faktor. Und dann sage ich, okay, also wir sind ja keine, okay, wir sind eigentlich Künstler, aber wir sind nicht Künstler in dem Sinne, ich brauche das Geld. Also
ja, sehr pragmatisch, gut, ja.
Ich meine, so wie er es eben erzählt hat, wenn man halt möglichst früh auf das Feedback von User eingeht, dann merkt man diesen Schritt schon beim Grobkonzept und nicht nach zwei Wochen Arbeit.
Hoffentlich, ja. Gut. Aber genau die richtige Antwort, und ich komme auf die Frage nochmal zurück, was man alles machen könnte, jetzt in 14 Tage Zeit. Diese Frage wollen wir uns heute stellen. Das heißt, welche Methoden gibt es, um auf ein Ereignis überhaupt zu reagieren? Ja. Und da gibt es eine ganze Menge. Also es beginnt bei Expertenreviews mit dem Ziel, sich abzusichern. Also es ist, bin nicht nur ich. Er könnte ja sein, dass er im User-Interface-Bereich wenig Erfahrung hat. Ja. Und dass er eben und der Philosoph im eigenen Haus gilt gar nichts oder der Prophet im eigenen Haus gilt natürlich nichts. Vielleicht Externe wollen uns das anschauen. Echtes Usability-Testing, muss man überlegen, ob sie dafür die Zeit haben. Aber Untersuchungen und kontinuierliche Bewertungen, das geht jetzt schon so ein bisschen in das Verfahren rein, können Sie ihm vielleicht Unterlagen vorlegen, die ihn möglicherweise dann überzeugen. Und natürlich mit ihm zu sprechen ist, wie löst man Konflikte, ein offensichtlicher Konflikt, als Menschen in der Regel nicht durch Wegducken, sondern durch Gespräche. Wobei man auch manchmal was einstecken muss, ist schon in Ordnung. So, aber diese Methoden, diesen Methodenbaukasten, den wollen wir uns heute zuführen. Und das ist die vorletzte Vorlesung. Und wir sind noch zur Erinnerung, wenn Sie an dieses Gebäude denken, jetzt im rechten Zweig angekommen. Also wir wollen uns jetzt systematisch darum kümmern, welche Möglichkeiten habe ich, meine Entwürfe zu evaluieren oder durch kontrollierte Experimente abzusichern, was weiß ich auch immer. Und da werden wir jetzt einiges machen, also Expertenreviews und Interviews werden wir kurz besprechen, das strenge Usability-Testing, es geht natürlich immer um Usability, um Benutzbarkeit, ja. Usability-Testing, was kann man damit erreichen, Anwenderbefragung, so wie Sie auch schon angeregt hatten, dass ich die durchführe, wie kann ich das systematisch machen, worauf muss ich dabei achten oder Anwenderinterviews, was wahrscheinlich schneller geht, aber eher zu qualitativen Ergebnissen führt und nicht so einfach zu quantitativen Ergebnissen. Sie können nicht 100 Interviews führen in 14 Tagen, geht nicht. Akzeptanztests, auch das könnte Ihnen ja überzeugen, wenn Sie sagen können, okay, aber 93% unserer Benutzerpopulation akzeptiert das. Ja, was soll ein Chef dann noch dazu sagen? Also, wenn er ganz böse ist, sagt er, okay, und trotzdem finde ich schlecht, aber gut, was soll er denn tun? Kontinuierliche Evaluation auch während der Nutzung, also nicht nur während des Entwurfes, sind noch Möglichkeiten, helfen jetzt nicht in dieser konkreten Situation, ja, aber vielleicht später. Und subjektive Tests, also einen ganz großen Baukasten und ich werde Ihnen sagen, dass das alles schon mal Überschriften sind. Ja? Und wenn man jetzt auf die konkreten Methoden guckt, hat man bei jeder, was weiß ich, 5, 6, 7 konkrete Methoden, die man anwenden könnte. Und wir können uns heute nur eine Übersicht verschaffen und werden dann schauen, was wir nächstes Mal noch dazu machen. Und was ist der Grund dafür, dass man sowas überhaupt in Betracht ziehen muss? Das Wichtigste ist erstmal Betriebsblindheit. Das heißt, wenn man selber etwas entworfen hat, entwickelt hat, sich 3 Monate lang damit beschäftigt hat, dann sieht man bestimmte Sachen nicht mehr. Das ist genauso, Sie alle wissen, wenn Sie selbst einen Text geschrieben haben, da viel mit gearbeitet haben, man sieht am Ende nicht mehr die Rechtschreibfehler. Warum nicht? Weil Sie gar nicht mehr darauf achten können. Sie achten immer auf den Inhalt. Und Sie kommen raus mit einem schlechten Gewissen, weil das müsste ja eigentlich noch rein, aber ich habe keinen Platz mehr und so weiter und so weiter. Und diese einfache Fokussierung nur auf die Rechtschreibung gelingt als Autor sehr, sehr schwer. Darum das Korrekturlesen. Und das ist ja nichts anderes als Betriebsblindheit. Also Sie sind so damit befasst, dass Sie Ihre Probleme gar nicht mehr sehen können. Und daraus helfen, oder eine zweite Sache ist, dass oft nicht eine adäquate Evaluation stattgefunden hat. Also dass Fehler gemacht wurden während des Entwurfs, die man sich aber ungern eingesteht, um vor allen Dingen Selbstkritik zu üben. Das ist für manche Personen sehr, sehr schwer. Ich persönlich schätze das sehr, sehr hoch. Also in jeder Abschlussarbeit, wenn jemand ein Kapitel, also nicht Selbstkritik, muss er nicht drüber schreiben, aber Kritik am eigenen Entwurf, in dem Sinn, was fehlt, was hätte man noch machen können und so weiter, was jetzt aber nicht ging, aufgrund der Zeit-Constraints meinetwegen. Ja? So selbstkritisch die eigenen Ergebnisse betrachten, ist ein ganz hohes Gut. Schützt Sie übrigens auch, wenn dann die von Ihnen schon durchdachte Kritik von anderen geäußert wird. Sie müssen Ihre eigene Kritik ja nicht auf den Lippen tragen. Aber in Vorträgen oder in Abschlussarbeiten ist das sehr, sehr geschickt, selbstkritisch das zu betrachten. Was hätte ich noch machen können? Welche Alternativen hätte ich? Welche Wege bin ich nicht gegangen? Was kann man noch draufsetzen? All diese Diskussionen. Okay. Das ist der Grund. Also Betriebsblindheit auf der einen Seite und vielleicht Fehler. Und das Dritte, was Menschliches, dass man unterschiedlich stark, aber Kritik einfach schwer ertragen kann. Ja. Und wie geht es darum? Ich möchte es vermeiden. Ich möchte vermeiden, dass solche Situationen auftreten. Und da steht jetzt ein schlimmes Wort, was vielleicht induziert, dass es teuer ist, sehr aufwendig ist. Es steht nämlich umfangreich. Und das wollen wir gleich mal hinterfragen. Ist das wirklich, weil da umfangreich steht, gleich teuer? Ja. Ergebnis wird sein, nein, es muss nicht teuer sein, aber ich will es mit Ihnen konkret diskutieren. Und die Grundlage dafür ist, dass Sie vor Beginn der Arbeit, bevor Sie, also in der Initialisierung eines Projektes, wir machen jetzt hier nicht Projektmanagement, das ist nochmal eine andere Tätigkeit, aber in Ihrem User Interface Design Projekt, dass Sie am Anfang einen Evaluierungsplan sich selber festlegen, der angemessen und passend ist. Ja? Und kurzfristige Tests, das kann von ganz kurzfristigen Tests über einige Tage bis zu ambitionierten, ganz langdauernden Tests mit Tausenden von Usern reichen. Sie müssen sich vorher klar werden, wann und wie, was wollen Sie testen. Und dass das wichtig ist, ist, Sie haben ein echtes Problem, wenn Sie weniger als 1% der Gesamtkosten dafür angesetzt haben. Dann ist es garantiert zu wenig. Und mehr als 10% bezahlt Ihnen normalerweise niemand. Ja? Aber es ist ein gewichtiger Anteil auch in der Ressourcenkalkulation und im Aufwand. Nicht nur, dass Sie einen tollen Projektplan, einen tollen Projektauftrag formuliert haben, ganz wichtig. Und wären wir jetzt im Projektmanagement-Kurs, dann würde ich Ihnen gleich sagen, okay, wenn so etwas mit Ihrem Chef auftritt, was haben Sie dann vermutlich nicht gemacht? Vermutlich haben Sie dann die sogenannten Stakeholder. Ihr Chef ist nämlich einer der Stakeholder, zwangsweise. Nicht richtig identifiziert und schon gar nicht gemanagt. Dann Umfang und Machbarkeit und so weiter mit ihm rechtzeitig besprochen. Denn hätten Sie das gemacht, könnte er nicht so ausrasten. Würde er auch nicht so ausrasten. Ja? Das Gleiche gilt für einen Kunden. Das heißt, Sie haben vermutlich Ihre Stakeholder nicht gut gemanagt. Und da sieht man auch, ja, ich möchte Sie heranführen an sehr verantwortungsvolle Positionen. Dieses Projektmanagement müssen Sie irgendwann aus dem FF können. Also vom Anfang bis zum Ende. Und im Sommer werden hier dann auch neben dem, was der An Wong anbietet, der bietet ja Projektmanagement, IT-Projektmanagement schon an, werden noch weitere Projektmanagement-Kurse dazukommen. Also wir sind gerade dabei, so etwas zu machen. Nur um Ihnen zu sagen, in Informatik sind vielleicht Projekte sowieso schon State of the Art, dass vieles in Projekten abgehandelt wird. Aber in der Gesamtwirtschaft hat Deutsche Bank Research festgestellt, dass die Projektwirtschaft, also das, was in Projekten erwirtschaftet wird, an unserem Bruttosozialprodukt, also über alles, ja, von 2007 2%, da waren es nur 2%, was in Projekten erwirtschaftet wird. Zum Beispiel Autos zu bauen, sind keine Projekte. Ja. Während auf dem Bau, das sind alles Projekte, also Hochbau so und Tiefbau, das sind alles Projekte. Informatik auch sehr viele Projekte. Aber das wird von 2% auf 19% im Jahr 2020 steigen. Ja. Und der Grund ist der, früher hat man oft sofort in die Linie investiert, also in Sachen, hat irgendwie gesagt, die eine Abteilung soll das machen, das nennt man ja Linienstruktur, Abteilungen, Hauptabteilungen, was und dann Gruppen oder so, also so in einer Firma die Hierarchie, wenn Sie so wollen. Diese Linienstruktur hat man gleich da investiert, hat gesagt, die und die Abteilung, die und die Gruppe macht das. Und heute tendiert das Management stark dazu zu sagen, ja, okay, gute Idee, wollen wir machen, aber wir setzen erst einmal ein Projektteam auf. Und dieses Projektteam soll das mal bis zu einer bestimmten Reife treiben. Und in dem Projektteam, und das sind dann zum Beispiel ganz klassische Schwierigkeiten, das muss man lernen im Projektmanagement, ganz klassische Konflikte, nämlich Zwischenlinie. Sie haben dann Abteilungsleiter immer noch. Sie sind ja irgendwo eingeordnet, haben da auch Aufgaben. Und Sie haben einen Projektleiter. Und ganz oft ist das nicht dieselbe Position, dieselbe Person. Und zwischen den beiden und Ihnen dann in der Mitte können schon deutliche Konflikte auftreten. Ne? Der macht gar nichts mehr für mich, der ist nur noch auf dem blöden Projekt. Ja? Und der kriegt ja gar nichts mehr hin für mich und der arbeitet überhaupt nichts fürs Projekt, sagt der andere. Ja, solche ganz klassisch und da gibt es natürlich Vorgehensweisen und Methoden, um so etwas rechtzeitig zu erkennen. Es geht immer, wie Sie sagen, wie Sie beide gesagt haben, wie Sie auch gesagt haben, ums Rechtzeitige, im richtigen Moment irgendetwas tun, was spätere Katastrophen verhindert. Also testen, nie weniger als 1%. Also diese Art von Tests, jetzt nicht Software-Tests, das ist nochmal eine andere Sache, sondern diese Usability-Tests. Und mehr als 10% werden Sie nicht durchkriegen, auch wenn das schön wäre, aber geht nicht. So. Und ich hatte Ihnen gesagt, der Schlüsselpunkt ist ein Evaluierungsplan. Und zwar am Anfang erstellt. Und was sind jetzt die Determinanten dazu? Ja, Sie müssen entscheiden, wann Sie Tests machen. Wollen Sie es früh machen? Darüber sprechen wir gleich. Wollen Sie es in der Mitte machen? Wollen Sie es spät machen? Wann, in welchem Umfang? Ja? Und das hängt aber auch stark davon ab, ob das ein wirklich neues Projekt ist, wo Sie oder Ihre Firma keine Erfahrung mit hatte, oder Ihr Institut, was immer, ja, oder ob es etwas ist, was Pi mal Daumen standardmäßig abgewickelt wird. Ne? Ganz klar. Da müssen Sie entscheiden, da müssen Sie unterschiedliche Evaluationen einplanen. Die Anzahl der zu erwartenden Benutzer, gibt es nur einen Benutzer, möglicherweise Sie selbst, also Wegwerfnutzer, dann ist es egal, wie gut oder wie schlecht das Interface ist. Ja, Sie werden schon immer aus bekannten Gründen zu Ihrem eigenen Entwurf stehen und sagen, ja, ich kann damit umgehen. Sonst war keiner, aber das war ja auch das Ziel. Wegwerfsoftware ist auch in Ordnung, ist berechtigt. Zum Beispiel im Laborbereich. Also wenn man irgendeine spezielle Apparatur aufgebaut hat und irgendein Physiker baut dann da eine Auswertesoftware zu, da kann das Interface so schlecht sein, er quält ja nur sich selbst, wie es will. Überhaupt kein Problem. Problematisch wird es nur, wenn er das dann an seinen Nachfolger und, wie man es häufig findet, vollkommen undokumentierte Software, dann 10 oder 20 Jahre in einem Labor weitergenutzt wird. Und keiner kann mehr was dran ändern, weil keiner will die Inkompatibilität zu den alten Daten und zu den neuen Daten irgendwo da Gefahr laufen, dass das so passiert. Und der Mensch ist natürlich hoffentlich längst weg, der das mal geschrieben hat. Also das sind so, Physiker glauben immer noch, nichts gegen Physiker, überhaupt nichts gegen Physiker, aber Physiker glauben immer noch, dass sie die besseren Softwarearchitekten sind. Ja? Aber werden sie mal sich auseinandersetzen, wenn sie mal Physiker werden oder Physiker treffen. Okay. Ja, was sie nicht, also mein Erkenntnis ist, was sie nicht verstanden haben, ist, dass das eine ganz andere Nummer ist, so eine Laborsoftware mal gerade zu schreiben. Ja, für sich selbst und vielleicht noch für ein paar zu quälende Studierende, die können sich ja nicht wehren, das ist eine Nummer. Auf der anderen Seite so eine Software hinzustellen wie Google und dann zu garantieren, dass sie fast überall in Deutschland eine Antwortzeit von 300 Millisekunden haben, das ist eine andere Nummer. Nicht, weil ich jetzt besonders auf Google stehe, heute haben wir sie ja gerade wieder in der Zeitung gehabt. Aber das ist eine andere Nummer, das hat nichts miteinander zu tun. Okay. Die Bedeutung der Schnittstelle ist natürlich auch wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein System, ein Luftüberwachungssystem. Ja? Ich meine, Ergebnis könnte sein, wenn Ihr System mal gerade irgendwas nicht anzeigt oder so, dass der Flieger einfach abstürzt. Sollte natürlich nicht, aber wäre unter Umständen Lebensbedrohung. Rettungszentrale, Leitzentrale für Rettungsdienste und so weiter. Dasselbe. Ja. Da ist es viel, 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 viel wichtiger, dann so etwas zu machen und genau zu betrachten. Leitsysteme, das selten oder ob es selten genutzte Laborsoftware ist. Ja, dann Kosten und verfügbare Mittel müssen Sie gegebenenfalls am Anfang für kämpfen in der Budgetplanung oder sich anpassen, wie immer Sie das einschätzen. Die verfügbare Zeit, ich hatte Ihnen eben gesagt, 14 Tage, das ist so eine Karenzzeit, die Ihnen der Chef gerne noch gibt, auch wenn der Abgabezeitpunkt vielleicht schon da ist, das kann man schon mal noch machen. Und natürlich auch Ihre Erfahrung oder die Erfahrung des Teams müssen Sie mit einberechnen. Sind die sehr erfahren, geht alles schneller, kann man das zügig machen mit wenigen Worten, sind die unerfahren, haben Sie da eine echte Herausforderung. Um das schöne Informatikerwort Problem mal zu vermeiden. Ja. Dann nennen wir es Herausforderung. Gut. Der erste Mythos, den wollen wir mal weglegen. Es gibt Leute, die glauben, Usability-Tests sind immer teuer. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist so wie das Änderungsmanagement bei normaler Software. Am Anfang kostet es fast nichts. Aber wenn Sie am Ende alles fertig haben und das dann umprogrammieren sollen, dann wird es richtig teuer. Das heißt, es wird nur dann teuer, dann und nur dann, wenn Sie grobe Entwicklungsfehler machen. Das heißt, nicht rechtzeitig getestet. Und da muss man einfach schauen, welche Prototypen gibt es und Sie haben das ja, hoffe ich, Sie wurden vielleicht damit gequält in der Übung. Ja? Ja, es fängt an mit den Papierprototypen und das ist was vollkommen Zulässiges, was vollkommen Tolles. Nicht gleich programmieren, sondern zeigen, wie etwas aussehen wird, wie es zu bedienen ist. Ja? Und das mit Worten begleitet ist ja wirklich prima. Konzept auf dem Papier, skribbeln, damit es deutlich wird, damit man es kommunizieren kann. Der Papierprototyp mit Kärtchen zurechtlegen und so weiter kostet fast nichts. Nur Ihre kreative Kraft, gar nichts anderes. Und dann eben gegebenenfalls auch, kommt darauf an, wie groß das Projekt ist, wirklich prototypische Implementierungen, Mockups, die nicht wirklich funktionieren, wo man aber sieht, so wird es nachher aussehen. Ja? Ganz wichtige Sache. Und der Gründe dafür sind, dass da Fehler oder die Probleme früh erfasst werden. Und wem sage ich das? Sie alle sind Software-Experten. Früh erkannte Fehler sind schnell, günstig auszumerzen. Spät erkannte Fehler sind immer teuer. Bis hin zu Katastrophen, Rauschmiss. Ja? Wenn es zu spät ist, ist es zu spät, manchmal. Und gerade am Anfang ist es so, dass Sie sich gar nicht unbedingt fokussieren können. Die groben Fehler, das, was Sie vergessen, aufgrund von Betriebsblindheit, finden auch Kollegen, Kolleginnen, Studenten gar nicht unbedingt ihre Hauptzielgruppe heraus. Auch die können Ihnen helfen und damit werden die Kosten dann wirklich minimiert. Aber nur, wenn Sie es rechtzeitig machen. Und die Techniken und Methoden dafür sind dann zum Beispiel informelle Demonstrationen unter Kollegen. Diese eine Stunde, bei der man einer Kollegin, einem Kollegen das mal demonstriert, was man da so bauen will, ja, ist immer gut investiert. Und der oder die hat auch immer die Zeit, wenn Sie im Gegenzug das dann auch mal gewähren. Also kein Einbahnstrenken. Und was da gut funktioniert, ist lautes Denken. Also Sie geben ihm ein, wir sprechen da gleich noch drüber, über lautes Denken genau, wie das funktionieren soll. Oder Expertenreviews, das ist jetzt keine Kollegin mehr, sondern das sind dann Experten, die speziell beauftragt werden. Oder eben Usability-Tests. Und da habe ich Ihnen jetzt viele Links reingeschrieben. Und zwar Links habe ich Ihnen deshalb da reingeschrieben, weil wir wollen da mal gerade reingucken. Ich habe das auch vorbereitet, dass es da ist und ich jetzt nicht unbedingt aufs Netz angewiesen bin. Ich glaube, ich hatte es hier. Nee, da hatte ich es nicht. Doch, da hatte ich es doch. Warum ich da nur einen habe? Ah ja, da habe ich nicht nur einen. Also, zum Beispiel, hier gibt es eine schöne Seite, Topics in Usability, ja, und da sind jetzt ganz, 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 ganz viele Techniken aufgeschrieben, ja, die wir jetzt gar nicht alle im Detail durchsprechen können. Ja. Aber unter diesem Link können Sie nachschauen. Und insbesondere sind auch ein paar Sachen, also Usability Basics nochmal da und so weiter und so weiter. Eine sehr hilfreiche Seite, kann ich Ihnen nur empfehlen. Wenn Sie nach Methoden schauen, wenn Sie sich Methoden anschauen wollen, können Sie sich da umschauen. Das Zweite, es gibt natürlich auch Toolkits dafür und auch die sind hier gesammelt für unterschiedliche Testformen, dann eben Toolkits oder Vorlagen, dass Sie eben nicht alles von Grund auf neu entwickeln müssen, sondern dass Sie Vorlagen haben, nach denen Sie das machen können. Also auch sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr einfach. Und hier habe ich noch eine Sache von einer anderen Seite jetzt. Da gibt es jetzt weitere Techniken, ja, und eben auch die entsprechenden Resources dazu, das heißt Vorlagen oder Systeme, kleine Systeme, mit denen Sie so etwas machen können. Also aus meiner Sicht sehr praktische hilfreiche kleine Knütz. Wie heißt das? Wissen Sie, was ein Knütt ist? Knütt. Könnte von Ikea sein. Sehr gut. Ja, da habe ich noch gar nicht drauf gekommen. Es ist aber kölnerisch. Aus Köln. Die haben auch so eine komische Sprache. So. Ja, Knütt. Kleine nützliche Tools. Ja? Okay. Vergessen Sie Knütz nicht. Manchmal sind sie sehr hilfreich. Okay. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Das ist ja richtig aufwendig. Aus aktueller Folie PowerPoint zu starten, hat eigentlich welchen Shortcut?
Shift F5.
Shift F5. Ja. Danke. Also ich habe es aber nie nachgeschaut. Ich habe es nicht gesucht. Und das F5 startet von Anfang an und Shift F5. Ja. Klasse, jetzt weiß ich wirklich mehr. Ja.
Zumindest bis PowerPoint 2007 war es so. Ich weiß, ob es jetzt.
Aber das ist noch 2007. Zu Hause habe ich 2010, ja. Aber ist
okay. Ja, ich glaube auch.
Nee, das werden sie nicht ändern. Das wäre ja so, als wenn sie Ctrl-C, Ctrl-V vertauschen würden. Das, ich glaube, das macht man nicht. Also wäre ein Usability-Fehler, ein klarer Usability-Fehler. Gut, okay. Das heißt hier, es gibt viele, viele Übersichten dazu, zu diesen Techniken und Methoden, die man einsetzen kann, auch geordnet dann nach Zeit, wo, wann, welche Techniken richtig sind. Wir wollen uns heute mal eine Übersicht verschaffen. Und sehr, sehr wirksam hat sich diese Technik Thinking Aloud, lautes Denken ist natürlich, ja, ist eine Übersetzung, aber trifft es nicht so richtig, Thinking Aloud. Und warum hilft das so? Oder warum ist es so nützlich? Weil das wirklich ein Discount-Usability-Test ist. Also kostet nicht viel. Ja? Es belastet Ihren Partner, ja, also der das für Sie machen soll, indem er einfach das wörtlich ausdrückt, ja, was er jetzt plant und wie er es plant und wie er es durchführen will. Das heißt, er oder sie muss willig sein zu reden. Ja? Und das ist für manche Leute schwer, das müssen sie auch. Also sie müssen immer wieder sagen, ja, nehmen Sie sich an, jemand versucht, ein Programm zu lernen, das ist ja Ihr Programm dann. Ja? Wenn er dann ein bisschen was gelernt hat, äußert er gar nichts mehr über seine Pläne. Das will er nicht, das ist nicht üblich. Sie müssen ihn immer dazu zwingen, dass er das wieder tut. Typisch. Es kann eine beliebige Testperson sein. Sie müssen nur dokumentieren, ist es jetzt aus dem Anwendungsfeld oder nicht. Sehr, sehr hilfreich ist das auch aufzuzeichnen, mit Erlaubnis. Wir sprechen da gleich noch drüber. Sie sollen nicht einfach Ihr Mikro einschalten und sagen, muss der ja oder muss die ja nicht wissen, dass ich das mal gerade aufzeichne. Das ist nicht in Ordnung. Und die Idee ist, dass Sie mit Ihrem neuen Programm oder Ihrem neuen Interface kleine Aufgaben geben. Und die haben Sie natürlich gut überlegt. Und die soll dann der Mensch ausführen. Und dabei soll er immer sagen, was er jetzt plant im nächsten Schritt. Und dann führt das aus. Und was er jetzt denkt, ob er jetzt überrascht ist, dass die Fehlermeldung gekommen ist und all solche Sachen. Also er soll darüber reden. Das, was sonst nur intern funktioniert, soll er explizit machen. Und Sie protokollieren das gut. Die Gedanken und die Aktionen, die er dann gemacht hat, da kann Ihnen auch ein System helfen, um das alles aufzuzeichnen. Ja? Und dann werten Sie das aus. Und tatsächlich 3 bis 5 Testpersonen, nie mehr als 1,5 Stunden, weil dann ist man mental platt. Ja? Also Sie können nicht sagen, einen Kollegen schnappen und sagen, jetzt machen wir das mal heute. Und dann von morgens bis abends soll er erzählen, was er so plant und tut und will. Das geht nicht. Also wir kommen aber gleich nochmal drauf. 1,5 Stunden, absolute Grenze, Schluss, aus. Länger nicht, weil er sonst mental ermüdet und vielleicht auch die Lust verliert, was weiß ich alles. Das ist die erste Regel und höchstens 3-mal sowas am Tag. Also dann ist er vollkommen platt. Also 4,5 Stunden hat er seinen 8 oder 10 Stunden Job pro Tag erledigt. Das geht nicht mehr. Ja? So. Aber im Grunde genommen minimale Kosten. Also wenn Sie 1,5 Stunden bezahlen müssen von jemandem Fremden und das 5-mal, da machen Sie schon sehr viel, oder nur 3-mal, ist ja eigentlich fast nichts. Und nur Ihre Kraft. Also, wenn Sie so etwas haben wollen, wenn Sie jetzt drauf kommen wollen, Ihr Chef, der Sie da so brutal angemacht hat, etwas, was Sie sehr schnell durchführen können, haben Sie sehr schnell Gedanken, was könnte denn falsch sein? Bisschen problematischer ist das Ergebnis zu dokumentieren. Also objektiv jetzt festzustellen, halt, da ist kein Problem. Ja? Aber es kann Sie ganz, ganz schnell innerhalb des nächsten Tages, also Sie haben mittags die Dusche und Brause, die Teeren und Federn in einem Durchgang, haben Sie erlebt. Nachmittags können Sie das organisieren, am nächsten Tag durchführen und abends können Sie schon die Auswertung machen. Funktioniert prima, ganz schnell, ruckzuck. Nur dran denken und dann Ihre Testpopulation entsprechend motivieren, bestechen und so weiter. Bestechen habe ich natürlich nicht gesagt, aber ist, also wenn Sie bei Psychologen Tests machen, sollten Sie vielleicht mal, wenn hier mal Psychologen rumspringen und Testpersonen suchen, könnte ja sein, so Kommilitonen, dann macht das ruhig mal mit und beobachten Sie das so ein bisschen fachkritisch. Was machen Sie? Wahrscheinlich kriegen Sie ein Stückchen Schokolade am Anfang mal. Also solche kleinen Hilfsmittel sind erlaubt und sind nicht mal de jure Bestechungen. Ja? Also gute Stimmung schaffen und so weiter. Jetzt schon teurer wird es, wenn Sie nicht 3 oder 5 Personen nehmen, sondern wirkliche Experten. Ja? Und die bitten, ein Review zu machen, also denen ihre Software geben, normalerweise auch die Anforderungsbeschreibung und dergleichen. Und die sollen jetzt systematisch testen. Wir sprechen gleich noch, welche unterschiedlichen Aufgaben sie da geben können. Und auch da ist es üblich, nicht nur einer. Einer ist besser als keiner. Ja? Aber unterschiedliche Experten finden halt auch unterschiedliche Fehler. Das ist einfach so. Ja? Und der Aufwand dafür ist ein halber Tag. Können Sie vergeben, macht das mal in einem halben Tag, bis zu einer Woche. Also auch nicht sehr, sehr teuer. Wenn Sie jetzt an 5 Leute das vergeben, sagt, mach mal ein Usability Review, halber Tag Zeit, gibt es Leute. Ja, die nehmen dann allerdings nicht 30 Euro pro Stunde. Also die nehmen schon ein bisschen mehr, wenn sie so etwas in einem halben Tag machen sollen. Aber es geht. Und das Schöne ist, Sie haben einen Bericht, der über potenzielle Probleme Auskunft gibt. Es garantiert im ersten Moment auch nicht, dass Sie alles richtig gemacht haben. Haben Sie wahrscheinlich ja sowieso nicht. Also es garantiert nicht Fehlerfreiheit, wie jeder Test, wie Software-Tests übrigens auch. Ja? Die garantieren ja nicht, dass das Programm hundertprozentig funktioniert. Aber es weist Sie auf Fehler hin. Ja?
Also ich würde auch gerne skeptisch sein, wenn ich jetzt 3 professionelle Tester anstelle für große Summen und danach kommen sie mit einem Bericht und sagen, der Code ist einwandfrei. Ich möchte auch gerne Überführungsvorschläge haben. Da fühle ich mich, es könnte ja auch...
Ja, ja, aber... Ja, ja, aber es wird auch nicht passieren. Da gilt einfach die alte Lebensweisheit, wer sucht, der findet. Ja? Und wenn jemand sucht, der wird immer was finden. Und das liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass sie auch immer Fehler machen. Also irgendworan muss es ja liegen. So, und das ist übrigens dann so ein ganz typisches Verhältnis. Es ist ziemlich standardisiert, wie die Leute das machen. Also die Berichte sehen fast alle gleich aus. Immer vergessen sie auch ganz oft ein Summary. Ja? Aber wenn sie in der Wirtschaft sind, dann will niemand eine akademische Herleitung, so wie wir es normalerweise machen. Also so, wir leiten es her, wir beschreiben das Vorgehen und so weiter. Und dann nachher gewissermaßen als Höhepunkt, als Klimax, da präsentieren wir das Ergebnis. Vollkommen falsch. Andersrum. Erst das Ergebnis. Weil die ersten 2, 3 Minuten, da habe ich Sie auch, da schläft keiner von Ihnen. Das, was ich da sage, das kommt immer an. Und das ist beim Management, beim Kunden auch so. Ich freue mich auf Ihr Gesicht, wenn das erste Mal ein Kunde vor Ihnen eingeschlafen ist. Und Sie sagen, das gibt's doch nicht. Doch, das gibt es. Die schlafen einfach weg. Also, ja, was machen Sie dann? Hauen Sie auf den Tisch? Das ist immerhin Ihr Kunde. Sag ich, pass mal auf. Sie haben schon verloren. Aber die ersten 2 Minuten haben Sie immer hellwach. Also sagen Sie Ihre Message, dieses Summary, am Anfang. Übrigens, das ist etwas auch, was mir Leute aus den Consulting-Firmen erzählt haben, was alle, angeblich alle Informatiker am Anfang falsch machen. Sie erzählen immer gerne, wie sie vorgegangen sind, welches Vorgehen und was sie alles getan haben und so weiter und so weiter. Und irgendwann nach einer halben Stunde kommt das Ergebnis. Und dann ist er schon weg. Der kriegt das Ergebnis nicht mal mehr mit. Ist leider so. Also immer Management Summary, diese Zusammenfassung, Ergebnisse vorweg und dann begründen. Hier ist es dann, die Begründung ist klar bezeichnend, was er untersucht hat. Die Liste der Probleme einzeln Punkt für Punkt angeben. Kommentare dazu gegebenenfalls, eine Klassifizierung auch. Das würde man auch machen. Also das sind die wichtigen Probleme, das sind die unwichtigen. Denken Sie an Ihre 14 Tage Zeit, dann werden Sie natürlich erstmal die wichtigen Probleme lösen und nicht die harmlosen. Und dann mögliche Maßnahmen wird er Ihnen auch schon vorschlagen. Also das ist ganz typisch, das erwartet man aus so einem Begriff. Und dann sagt er am Schluss, ja, ich habe zwar ein paar Fehler gefunden, aber ansonsten ist die Software gut. So. Und so einen Bericht haben Sie dann. Und wenn Sie dann diese kritischen, gekennzeichneten Fehler behoben haben, können Sie da ja wieder mit zu Ihrem Chef gehen. Dann haben Sie ja ein externes Meinungsbild. Und noch eins. Sie können die Experten natürlich beauftragen, weil die kennen alle diese Begriffe, nach unterschiedlichen Methoden oder unterschiedlichen Zielen zum Beispiel etwas zu machen. Und Sie können sagen, okay, ich möchte eine heuristische Evaluation, also schau einfach mal quer drüber und sag, was gut ist. Oder ein Richtlinienreview, zum Beispiel, also vielleicht haben Sie nicht an die Programmiervorschriften oder die Handbücher, Apple-Handbuch oder was weiß ich, oder Microsoft-Handbuch oder so genau gehalten. Da möchten Sie einfach, dass jemand da die Richtlinie genau nachschaut, wo haben Sie davon abgewichen. Das ist ja dick, wissen wir ja, die Richtlinien. Ja. Konsistenzinspektion, ja, immer wieder, Konsistenz ist eines unserer höchsten Ziele, können Sie natürlich Experten auch sagen, schau mal genau dahin, ist alles konsistent gemacht. Kognitiver Durchgang, besprechen wir gleich noch, also Cognitive Walkthrough oder formale Usability-Inspektion, das ist dann allerdings nicht in einem halben Tag zu machen. Also wir sprechen gleich aber auch dann nochmal über diese Begriffe. Das heißt, Sie können Experten natürlich konkret beauftragen. Sie müssen nicht alles planen, sondern Sie müssen sagen, mach eine Konsistenzinspektion. Dann weiß der auch, was er zu machen hat. Oder die. So. Am häufigsten ist aber, wenn Sie gar keinen konkreten Verdacht haben, ist die heuristische Evaluation. Man sagt einfach, schau es dir mal an, und schön beschrieben haben Nielsen und Mollich das 1990. Und die Vorgehensweise ist, eine kleine Anzahl von Experten, die testen die Anwendung und prüfen Usability-Prinzipien. Die werden nicht alles finden, aber das Ergebnis ist dann vielleicht so etwas, wie hier auf dem Bild aufgeteilt. Also hier sind mal, was weiß ich, so 15 Usability-Probleme aufgeschrieben und hier sind die Evaluatoren aufgeschrieben und da sieht man dann so eine ganz typische Verteilung. Ja? Also es gibt keinen Evaluator, der alle Probleme gefunden hat. Ja? Und nicht jedes Problem, das wird hier von fast allen angegeben, aber hier hinten sind seltenere. Also da sind es nur zwei, hier sind es auch nur zwei Experten, die von hier auch wieder grob 15 das gefunden haben. Also das ist ein ganz typisches Verhalten. Das wir haben. Was können wir jetzt daraus schließen? Was können wir daraus schließen? Das ist eben auch sehr interessant. Habe ich das hier drauf? Nee, habe ich gar nicht hier drauf. Aber wir können schließen, irgendwo steht das noch, dass wir mit drei Evaluatoren auf diese Art und Weise, ganz einfach aufgrund der Statistik, die in zig Sachen gemacht werden, mindestens 70% aller Fehler finden. Ja? Während Sie mit einem Evaluator können Sie hier auch leicht schauen, deutlich weniger finden werden. Aber ein Evaluator ist besser als keiner. Das ist auch ganz klar. Ja.
Die Evaluatoren müssen dann auch irgendwie isoliert von den anderen auch arbeiten, sonst würde es auch den anderen beeinflussen, also wenn sie so
zusammen. Ja, natürlich. Also, das können Sie übers Netz machen. Also Usability-Experten gibt es eine ganze Menge. Und die nehmen die Aufträge auch so an und machen das und arbeiten 1 bis 2 Stunden daran und schreiben dann den Bericht und dann ist ein halber Tag. Fertig, aus. Also so eine heuristische Evaluation geht schnell. Er muss ja auch keine Vollständigkeit erreichen, das garantiert er ja nicht. Aber wenn Sie das dreimal machen, drei unterschiedliche, haben Sie mindestens, also statistisch zumindest, 70% der Fehler sind Sie darauf aufmerksam gemacht worden. Und das ist gut schon. Ja? Und dreimal einen halben Tag bezahlen ist dann nicht die Welt. Ja. Kostet vielleicht 2.000 Euro dann im Ganzen. So. Kognitiver Durchgang oder Cognitive Walkthrough. Kognitiver Durchgang ist ja, Übersetzungen sind immer blöd, ja. Also Cognitive Walkthrough ist aufwendiger, aber liefert natürlich mehr. Und wie macht man das? Oder was ist der Ausgangspunkt als erstes? Die Systembeschreibung. Das heißt, was auch immer, was das System liefern soll, die Systembeschreibung oder das Benutzerhandbuch muss dann fertig sein. Ja? Entweder die Beschreibung aus den Entwicklungsdokumenten oder das Benutzerhandbuch, das ist ein Ausgangspunkt. Dann der Prototyp muss da sein, geht nicht nur auf Bildern. Dann das Szenario, das müssen Sie gemacht haben und die Aktionsfolge, was Sie dann erwarten und eine Benutzeranalyse. So, was wird jetzt eigentlich gemacht in dem Cognitive Walkthrough? Da wird etwas durchgespielt. Und zwar die folgenden Punkte. Welches Ziel soll erreicht werden? Diese Frage wird sich der Evaluator wirklich stellen. Welches Ziel, welches Problem wollte man lösen? Ist das klar beschrieben? Ist das jedem klar? Noch eins, wobei das mit den Zielen ist schwierig. Auch Ihnen wird es passieren, Sie schreiben die wunderbarsten Handbücher und keiner liest sie. Jetzt überlegen Sie selber, Sie, wann haben Sie das letzte Mal für Software ein Handbuch gelesen? Er traut sich nicht zu antworten, weil er es wahrscheinlich noch nie gemacht hat. Ja, bitte? Ewig her, ja. Irgendwann hatte man vielleicht mal so eine Träume als Schüler oder was, dass wenn man ein ordentliches Buch hat und das liest, dann kann man es am Ende. So arbeitet ja heute keiner mehr. Man erwartet, dass es so funktioniert, aber gut. Also durchaus problematisch, aber es muss irgendwie, und wenn aus dem Namen ist nicht Schall und Rauch, nicht wie Goethe sagt, der Name ist Schall und Rauch, es ist nicht so. Sondern der Name sollte genau schon sagen, was das Programm möglicherweise macht. So, und wenn man so etwas hat, also jetzt in Einzelprozessen, das ist eben der Cognitive Walkthrough, ja, in Einzelprozessen, welches Ziel soll konkret gemacht werden, was soll die nächste korrekte Aktion, das haben Sie geplant und Sie gehen mit dem User durch, macht er das jetzt auch? Sie als Entwickler oder Evaluator haben das konkret geplant, das ist das Ziel, das sind die Aktionsfolgen, die er jetzt machen müsste, um dahin zu kommen. Und die Frage ist natürlich, macht er das, ja? Oder sie das? Wie wird die nächste korrekte Aktion ausgeführt? Es kann ja auch sein, dass er hin und her springt oder erst Unsinn macht oder was weiß ich, also was ausprobiert. Ist ja alles in Ordnung. Und gibt das System, wenn etwas schief geht oder auch im positiven Fall, gibt es ausreichend und richtigen Feedback, verständlichen Feedback? Nicht Informatikergequatsche, sondern sagt das System wirklich für einen User, was gemacht werden soll, was passiert ist oder was das Problem ist. Und was erreichen wir damit? Ja, es geht genau um dieses Problem Gulf of Execution. Ja, das heißt, der Benutzer weiß gar nicht, ist möglicherweise nicht in der Lage, das Problem, das er lösen soll, in Einzelschritte aufzulösen. Mit den Funktionen, die Sie ihm anbieten. Er ist irritiert. Und genau sowas würde natürlich mit so einem Testverfahren gezielt herausgefunden. Sie haben sich vielleicht gedacht, wenn ich das Problem A lösen will, dann mache ich Schritte 1, 2, 3 und gut ist. Dann stellen Sie hiermit fest, keiner Ihrer Probanden löst es auf diese Art und Weise. Die machen alle 10 Schritte. Da haben Sie ein Problem. Okay. Und die Liste von Problemen, ja, nicht, dass alles in Ordnung ist, aber die Liste von Problemen kriegen Sie möglicherweise als Ergebnis. Jetzt nochmal zu den Expertenreviews. Das sind ja beides gewissermaßen kognitiver Durchgang. Sie können ja einen Experten damit beauftragt haben. Was sind denn da die Probleme? Das größte Problem ist, wenn Sie etwas, ein System entwickelt haben, meinetwegen für Flugverkehrssteuerung, dann werden Sie sehr, sehr wenige Experten finden, die überhaupt genug Hintergrundverständnis haben, wie man steuert und so weiter, dass sie das nicht nur auf ganz formalen Kriterien machen könnten, sondern inhaltlich machen könnten. Sie verstehen es einfach nicht. Dasselbe gilt für Maschinenbau, für alle Bereiche. Ja? Das heißt, ist es ein sehr spezielles Programm für eine sehr spezielle Anwendergruppe, haben Sie mit diesem Vorgehen natürlich ein Problem. Weil da dann wirklich genügend Experten zu finden, die das so machen können gerade, ist eine echte Herausforderung. Das Zweite ist, selbst bei Trivialsoftware, die Leute heißen ja Experten, weil sie Experten sind. Es ist schwer, sich für jemanden für so dumm zu stellen, dass er diese Probleme überhaupt erfassen kann. Es gibt ja keinen erfahrenen, muss gar kein Experte sein, Computernutzer mehr, der nicht weiß in der Windows-Welt, was Ctrl-C, Ctrl-V macht. Weiß jeder. Wenn Sie aber eine Software geschrieben haben für Lieschen Müller und jetzt mal rumfragen, was heißt das, wissen die es möglicherweise nicht. Und das ist wirklich richtig schwierig, sich in Leute reinzudenken, die ganz, ganz wenig Zugang haben. Und das heißt übrigens nicht, dass diese Leute nie einen Computer benutzen. Ja? Die benutzen sehr wohl einen Computer. Also meine Frau ist da ein gutes Beispiel für. Sie arbeitet in der Apotheke und natürlich haben die Computer und so weiter und so weiter. Aber wie sie bestimmte Sachen anstellt, das ist abenteuerlich. Also einfach nicht effizient, nicht effektiv. Sie hat quasi null Shortcuts drauf und so weiter. Nicht mal Ctrl-C, Ctrl-V, das hat sie gestern bei mir gelernt. Ja? Und das ist die reale Welt. Und ich nehme jetzt mal für sie einen Anspruch, dass sie nicht blöd ist. Ja? Das ist einfach so. Das hat sie nie gelernt und hat ihr nie jemand gesagt. So einfach ist das. Und trotzdem kann man überleben, in der Apotheke zumindest. Okay. Also, diese Expertenreviews sind grundsätzlich kein Ersatz für das Testen mit realen oder Namen-Usern. Ja? Darum können die auch gar nicht alle Probleme finden, das können sie nicht erwarten. Weil genau da können sie sich eigentlich nicht reinversetzen, egal ob das jetzt ein sehr spezielles System ist oder ein sehr triviales Problem. Ja. Das würde man dann nur mit ausgefeilten Usability-Tests herausfinden können. Kommen wir gleich noch drauf. Ja. Gut. Noch die große Frage, wie viele Experten, ich hatte es Ihnen schon gesagt, halt, steht da, Anzahl der Experten? Ja, war hier als Frage gedacht, 3 bis 5. Ja, mehr lohnt sich nicht und so weiter. Mit 3 erreichen Sie schon 70%, mit 5 noch mehr statistisch. Kommt natürlich genau auf die Fehlerverteilung an und so weiter, aber das sind so Daumenwerte.
Ja. Und kann man auch nicht mit dem Experten auch einen ganz fremden, also computerfremden, einfach dazuziehen, so dass man auch die unerfahrensten die Fehler der unerfahrensten Leute auch simulieren kann?
Nein, entweder ist er Experte.
Nee, ich meine, zu dem Expertentest, also nebenbei den Experten auch einen.
Ja, genau, aber das ist aufwendiger. Natürlich können Sie das machen, aber ein vollkommen Unerfahrener, dem können Sie nicht so schnell die Aufgabe vermitteln. Verstehen Sie dann? Dem Experten können Sie sagen, mach eine Heuristikstudie und so weiter, dann weiß er, was er zu machen hat und macht es. Für Sie kein Aufwand, Sie bezahlen die 1000 Euro dann und dann ist das gut. Und dann haben Sie auch Ihre Ergebnisse. Das können Sie, wenn Sie Ihre Benutzerpopulation anschauen, können Sie nicht machen. Sie müssen das wirklich genau Benutzer modelliert haben und so weiter und so weiter. Und ist schwieriger. Und vor allen Dingen müssten Sie dann auch in eine kontrollierte Umgebung gehen. Denn wer sagt Ihnen denn, dass, was der Mensch weiß, Vorkenntnisse und so weiter und so weiter. Es wird dann viel, viel aufwendiger. Gut. Ja, wollen wir uns noch ein bisschen anschauen, wie so Usability-Labore jetzt diese formelleren Tests, wie die denn ausfallen. Sie sehen hier schon was. War die Claudia schon mit Ihnen drüben in den Räumen im Usability-Labor? Nicht im Rahmen dieser Veranstaltung. Okay, das wird sie dann wahrscheinlich jetzt in der nächsten Übung noch machen. Ihnen mal zeigen, wie das da aussieht. Die sind natürlich, also so schöne Männer haben wir da nicht. Aber eine rote Couch, ja. Eine rote Couch, was er sich so merkt. Haben Sie das gemerkt? Er hat sich nicht. Die rote Couch kostete 300, 400 Euro oder was weiß ich, ja. Die Investition im Ganzen 40.000. Also, okay. Genau. Und auch genau deshalb habe ich sie gekauft. Die waren nämlich nicht da, ursprünglich nicht dafür das Labor gedacht. Aber da hatte ich noch ein bisschen schönere Umgebung. So, Usability-Tests jetzt wirklich. Was ist das Ziel? Da kann man jetzt unterscheiden Praxis und Theorie. Also für ein praktisches Beispiel, für eine Implementierung, die Sie gemacht haben, ja, da wäre das Ziel, Fehler oder Probleme festzustellen. Also ähnliches Ziel wie Expertenreview und so weiter. So. In der Theorie dagegen würden Sie jetzt Thesen formuliert haben. Klare Thesen ausformuliert, was gar nicht so ganz trivial ist. Und die würden Sie falsifizieren oder eben keine Falsifizierung durchführen können, dann würden Sie sie als bestätigt ansehen. Genau wollen wir das jetzt mal nicht betrachten. Ja? Aber es sind natürlich schon unterschiedliche Vorgehensweisen, auch in der Strenge der Methodik und so weiter und so weiter. Grundlage ist aber, dass Sie ein Usability-Labor haben oder sich das schaffen können. Ja? Zweite Grundlage ist, dass Sie die Testpersonen bekommen. Das ist nicht trivial. Ja, das ist wirklich nicht trivial, motivierte Benutzer zu bekommen, die das für Sie machen. Ich meine, ich habe zig Abschlussarbeiten gemacht und die Leute hatten oft vor, Benutzertests am Ende zu machen. Und dann sagen sie, ja, wollte ja keiner. Ja, geschicktes Bestechen. Also zum Beispiel ein Zwang dazu, die Psychologen hier sind ja darauf angewiesen, dass sie auch Testpersonen haben. So viel Geld, dass sie mal rumgehen können mit den 10-Euro-Schein und so, hier hast du mal eine Viertelstunde Zeit, kriegst als Ergebnis 10 Euro, haben sie auch nicht. Wie machen die es? Ja. Und das ist sogar in der Ordnung, ist das hinterlegt. Jeder, der das Psychologiestudium absolvieren will, muss mindestens selber dreimal Testperson gewesen sein. Ja? Also gibt es da einen Pool von Kommilitonen zwangsweise, ja, die sich zur Verfügung stellen müssen. Ist gar nicht so ein ganz dummer Gedanke, also auch hier in dem Kontext, dass man eben Leute hat, wo man dann auch schnell darauf zugreifen kann, gerade so bei Abschlussarbeiten und so weiter. Ja. Okay. Ja, ja. Richtig. Ihren Partner können Sie vor allen Dingen, den können Sie immer quälen, dass Ihre Partnerin, die... nur die Frage ist, ob das die Testperson ist, die Sie haben wollen eigentlich. Vom Kenntnisstand muss man schauen, ja. Ja. Gut. Es gibt, ja, je nachdem, wie streng man das durchführen will, es gibt aber immer zwei Personen, die Sie schon mal brauchen. Das ist nämlich der Moderator, der dann mit den Testpersonen spricht und auch für ihn zu sichtbar ist, und den Beobachter, ja, der in der Regel nicht sichtbar ist. Der würde nur stören. Also der Moderator, der gibt die Aufgaben und dergleichen mehr. Und typisch sind zum Beispiel 2 bis 4 Testzyklen mit je 3 bis 5 Testpersonen. Also Sie sehen, Sie können gar nicht so ganz, ganz viel machen. Und 1 bis 2 Stunden steht hier pro Testperson. Ich sage immer 1,5 Stunden, dann ist wirklich Feierabend. Dann ist er platt oder Sie, das ist egal. Und höchstens 3 Tests am Tag. Ja, das mit einer Person, ja, mit derselben Person. Kann sie schon Essen schicken, wenn es jetzt ein sehr guter Bekannter oder Verwandter ist, dann können Sie das vielleicht mit ihm durchziehen. Aber es macht keinen Sinn, das 12 Stunden lang durchzuziehen, um Ihre Arbeit noch zu schönen. Und dann vielleicht ihn sogar, was weiß ich, gleich 4 verschiedene Testpersonen spielen zu lassen, was ja auch was ein kleiner Betrug wäre. Gut. Und wie geht man jetzt vor, so in so formalen Usability-Tests? Die Hauptsache ist Ihre Planung. Das heißt, wohldefinierte, wirklich sehr, sehr gut Vorgehensweise. Vorbereitung gehört dazu und das umfasst die Vorbereitung, also Ihre Vorbereitung, Vorbereitung der Tests, die Durchführung und die Auswertung. Und ganz klare Rollenverteilung. Das können Sie auch nicht verändern, weil sonst streng genommen der Test einfach nicht valide. Ja? Sie können zwar heute mit Videotechnik den Beobachter einsparen, also Moderator spielen und alles aufzeichnen, aber die Analyse sollten Sie dann separat davon machen, 1 oder 2 Tage später. Ja. Ein klares Skript. Der Moderator wird immer vom Skript arbeiten. Sie können nicht einmal die Aufgabe so erklären, einmal so erklären. Sie müssen nicht ablesen, aber es muss sehr, sehr ähnlich sein. Wird der Beobachter ja auch kontrollieren dann, ob das sehr, sehr ähnlich war oder ob ich Ihnen vielleicht gerade den Tipp gegeben habe oder Ihnen, weil Sie, ja, das wäre natürlich nicht passend für den Test. Ja. Die Aufgabenstellung muss ganz klar sein und auch die Review-Dokumente, das heißt, was hat möglicherweise der Proband gekriegt an Dokumenten, die er sich durchlesen sollte und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie sehen schon daran, dass das vergleichsweise aufwendig ist. Für mich die geringste Sache ist die Auswertung. Das bisschen Statistik kriegen Sie auch hin. Ja? Weil wir einfach jetzt hier gar keine große Population haben. Vielleicht mit ein paar Haken, weil für kleine Stichproben gibt es also andere Testmaße, als Sie vielleicht bisher kennengelernt haben. Wäre aber nochmal nicht eine Vorlesung, sondern wäre nochmal ein ganzer Zyklus, das wirklich zu besprechen. Diese ganzen statistischen Möglichkeiten. Und die wichtige Aspekte ist, sind Sie in Zeitnot, zum Beispiel in einer Abschlussarbeit? Ja, dann machen Sie einen Test mit einer Person. Ja, das ist immer noch besser und wird Ihnen auf jeden Fall positiv angekreidet, als gar nichts zu machen. Ja? Und hier auch, selbst wenn Sie da 5 User haben, also End-User, jetzt ja keine Experten, ja, dann kriegen Sie auch hier bis zu 70% der Fehler raus, wenn Sie es methodisch korrekt aufgebaut haben. Gut. Und das sehen Sie jetzt auch, also was Sie hier zum Beispiel sehen, das sieht ja sehr merkwürdig aus für ein Labor, also gerade für Chemiker oder Physiker, das ist ja eine Wohnumgebung da oder was? Ja, natürlich. Sie müssen in Ihrem Labor dann eben die Umgebung der Nutzung aufbauen. Und deshalb steht da auch das rote Sofa, weil wir nämlich auch Heimszenarien untersuchen. Ja. Aber nicht nur, dann auf der anderen Seite steht dann eben ein Schreibtisch, weil wir eben auch Schreibtische arbeiten und dergleichen untersuchen. Also das muss schon ähnlich sein. Ja, Sie können das nicht gerade in Ihrer Studentenbude durchführen, wenn das nachher ein Job sein soll in der Sparkasse. Ja, das wäre nicht korrekt. Es gibt immer einen Testraum, abgeschlossen. Es gibt immer einen Kontrollraum, separat. Darum hat das Labor auch 2 Räume hier. Werden Sie dann in Realität nochmal sehen. Es gibt immer einen Rechner, an dem Sie ganz, ganz viel aufzeichnen, Testrechner und Aufzeichnungsrechner. Es gibt Video- und Audioaufzeichnungsgeräte, also früher analog und heute eben alles auf dem Rechner, alles digital, wird alles aufgezeichnet. Es gibt gegebenenfalls noch spezielle Geräte, wie bei uns hier zum Beispiel viele physiologische Maße. Also wir messen dann gleichzeitig den Hautwiderstand oder so, das gibt einen Hinweis darauf, wie stark Sie angespannt sind, wie nervös Sie sind, was weiß ich alles. Oder wir messen Herzimpulsrate, also mit so einem Brustgurt, wie Sie auch beim Laufen benutzen zum Beispiel, ja, beim Joggen. Physiologische Maße können das sein. Oder es kann auch ein Eye-Tracker sein, was genau Ihre Pupillenbewegung verfolgt, damit Sie genau wissen, nachher in der Auswertung, wo hat denn der Mensch hingeguckt? Hat er vielleicht das eine Fenster oder das eine Icon am ganz falschen Ort gesucht? Ja, solche Geschichten. Und Auswertungssoftware. Es gehört immer noch eine Menge Auswertungssoftware dazu und das ist eigentlich bei so einem System dann schon enthalten. Das heißt, Sie sehen hier mal gerade, allein so ein Usability-Labor aufzubauen, selbst in Minimalkonfigurationen, also so 40.000 Euro kostet das schon. Also ist auch vergleichsweise aufwendig. Ja. Die Videoaufzeichnung ist egal, ob Sie jetzt die Person haben, die Beobachter macht, ja, ist aber sehr, sehr wertvoll, weil dann können Sie auch Detailanalysen nochmal machen. Auch ihm kann was durchrutschen. Und heute kostet das nichts mehr, das Video aufzuzeichnen und gleichzeitig da parallel auf anderen Tracks dann genau die Benutzeraktionen zu haben. Also Sie können genau sehen, wann er was wie geschrieben hat und können auch genau Ihr oder sein Gesicht dazu beobachten. Ja. Unter Umständen auch mehrere Kameras, also bei uns auch. Und die Kameras sind auch beweglich und können so oder so ausgerichtet sein. Und Sie können quasi alles testen im Usability-Labor, was sich überhaupt im Softwarebereich abspielen kann. Also von den Paper-Mockups, auch damit können Sie natürlich ins Labor gehen, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie die Leute damit umgehen. Ist gar nichts Schlimmes, es muss nicht ein fertiges Interface sein, ja. Sie filmen es und werten es aus. Alles, was wir quasi besprochen haben, können Sie machen, bis zu Feldtests, da kommen wir gleich noch. Und Remote Usability, auch das lässt sich dann, und das ist eigentlich praktisch, in dem Auswertungstool eben auch mitverwerten. Ja. Übrigens heute auch gerade diese Remote-Tests gehen auch stark schon in Usability, weil die meisten Kisten, die meisten User haben einfach eine Webcam. Ja, und einverstanden sein, muss er so oder so in irgendeiner Form, dann können Sie auch so Tests fahren. Und wir hatten ja auch sehr erfolgreiche Arbeiten schon, kommt dann auf Ihr Engagement, auf Ihre Freunde, wo auch immer, in welcher Community auch immer Sie die finden, wie Sie die motivieren können, bei so etwas mitzumachen. Also für diesen Test ist es vielleicht ganz gut, Freunde in Facebook zu haben. Ja, die sich dann mal eine Stunde mit eingeschalteter Kamera durch ihre Software wühlen. Ganz, ganz wichtig. Die Teilnahme an dem konkreten Test muss freiwillig sein. Also eigentlich ist das, was in der Psychologie läuft, schon nicht in Ordnung. Sie dürfen gerne mit einer kleinen ein Stückchen Schokolade locken. Das ist in Ordnung, das ist immer noch freiwillig. Denn dafür wird es ja niemand machen, als Bezahlung. Ja. Aber Freiwilligkeit ist Grundvoraussetzung. Okay. Und notwendige, und das sollten Sie auch dokumentieren, notwendige Unterlage ist die Einverständniserklärung. Und in der Einverständniserklärung, ich habe sie mal hier aufgeschrieben, da sollten Sie auch sagen, da soll jemand wirklich erklären, dass er es freiwillig gemacht hat, ja, und dass er an einem Experiment teilnimmt. Und er wurde vorab darüber informiert, was seine Aufgaben sind. Also nicht, komm, ich mache mal einen Test mit dir. Nein, das gilt nicht, sondern man muss ihm vorher klar sagen, was ist, du sollst eine Software für mich testen, die als Mäusemelkmaschine funktionieren soll. Müssen Sie klar gesagt haben, der muss nicht alles verstanden haben, aber er sollte das nachher auch unterschreiben. Und Sie müssen auch ihm immer Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Auch das sollte er erklären und diese wurden auch zu seiner Zufriedenheit beantwortet.
Ja. Meistens hat man ja solche Klauseln nach negativen Erfahrungen. Ist sowas schon mal früher passiert, dass man nicht so dass man so eine Erklärung nicht unterschrieben hat oder nicht so auf eine Idee gekommen ist und danach hat sich die Testperson irgendwie beschwert oder jemanden angeklagt.
Ja, ja, das kann durchaus passieren. Also das hier ist das Minimum, ja, was Sie fragen sollten. Und was wichtig ist, er soll es unterschreiben, bevor er den Test macht. Ja? Also nicht nachher. Und wenn er es nicht unterschreibt, ja, dann ist das halt keine Testperson. Okay. Es gibt natürlich, gerade in der Psychologie, gibt es natürlich viel weitergehende, was weiß ich, Versuche, die wir im Softwarebereich eigentlich nicht haben. Ja? Wo sie dann schon wirklich die Leute auch darauf hinweisen, was weiß ich, sie können emotional, also was weiß ich, ja, Beispiel, wenn sie wissen, dass sie ihn testen in einer Situation, wo die Sinne unnatürlich gereizt werden, dann kann das zu Wahrnehmungsproblemen führen. Ja, also diese berühmte Simulatorkrankheit, die selbst Profis haben. Und dann muss er sich damit einverstanden erklären, dass er vielleicht die nächsten 2 Stunden kein Auto fährt. Also Sie müssen schon überlegen, was Sie da machen. Sie können die nicht, was weiß ich, in, wie sagt man, also Sie können sie nicht in psychische Randproblembereiche führen und dann sagen, ja, war alles nicht so gemeint. Ja. Also das gehört dazu. Bei Software ist das, sagen wir mal, nicht so relevant, aber in der Psychologie, ja klar, brauchen Sie manchmal Probanden, die Sie zum Zorn bringen. Also da müssen sich die Leute schon ärgern. Also, weil wenn Sie sich als Proband zur Verfügung gestellt haben und man ärgert Sie nicht wirklich, ja, dann haben Sie nicht den gewünschten Zustand. Ja? Sollten Sie vorher gesagt haben, also ich werde Sie ärgern. Wahrscheinlich werden Sie zornig werden. Sonst ist es nicht gültig. Und das sichert Sie natürlich auch immer ab, wenn da irgendwas passiert. Aber nur, wenn Sie dieses Punkt, Punkt, Punkt da richtig ausgeführt haben. Ja? Okay. So, das wäre so ein Beispiel dafür. So, mehr will ich heute nicht zu Usability-Tests sagen. Die ganze Auswertung ist eine ganz eigene Vorlesung, kommt ganz stark darauf an, was Ihr Stand in Statistik ist, wo man da anfangen sollte und so weiter und so weiter. Aber eben oft, was Sie bisher mit den Tests sehen, sind das Tests mit relativ kleinen Stichproben. Ja? Und da sind unter Umständen andere Maße von, nein, sind sicherlich andere Maße von Bedeutung als für große Stichproben. Ja? So Fragen wie, was ist eine repräsentative Methode, Auswahl von einem von repräsentativen Mitgliedern ihrer Zielgruppe und so weiter, sind alles ganz, ganz, ja, sind durchaus schwierige Probleme. Okay. Ganz oberflächlich. Aber ich hoffe, Ihnen entgeht hier nicht, dass das schon aufwendig ist. Weil sonst ist es eben auch nicht valide. So. Anwenderbefragungen passieren immer, immer mehr. Und zwar gerade heute durch Online-Surveys. Ja, also das haben Sie auch. Die Leute schreiben Sie immer nett an, so, was weiß ich, wir wollen unsere Software verbessern und tun und füllen Sie doch mal gerade diesen Fragebogen aus. So. Sowas können Sie auch machen. Wie gesagt, wenn Sie gut vernetzt sind, haben Sie vielleicht auch sehr hohe Rücklaufquoten. Es geht aber auch natürlich mit dem Papierfragebogen, ist heute und in unserer Welt relativ unsicher. Aber es sind im Grunde genommen schriftliche Befragungen zu ganz spezifischen Sachen und die sind auch relativ preiswert. Aber geben Sie sich nicht der Illusion hin, dass das relativ schnell geht. Ja? Also bis Sie dann statistisch wirklich was aussagen können, muss das schon ein paar Wochen laufen. Okay. Und auch da ist ähnlich wie bei den Usabilities-Tests jetzt ganz, ganz wichtig, dass Sie das gut geplant haben und ganz klar definierte Ziele für die Durchführung haben. Und Sie müssen eben auch gegebenenfalls daran denken, dass Sie, sagen wir mal, den Zustand des Probanden dann in die richtige, Ihre Fokusebene bringen, was gar nicht so ganz einfach ist. Ja. Nehmen Sie an, Sie haben ein bisschen kompliziertere Software geschrieben, dann wollen Sie ja unter Umständen gar nicht alles befragen. Sie müssen ihn aber erstmal in den Zustand bringen, dass er für Sie vernünftig reagieren kann. Ja. Okay. Aber sehr, sehr häufig wird gemacht. Und die Ziele können zum Beispiel sein, dass Sie Ihre Annahmen über diese Benutzergruppe auch verifizieren. Denn Sie haben ja gesehen, am Anfang Nutzeranalyse ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber wie belegen Sie denn, dass Sie überhaupt diese Benutzergruppe richtig charakterisiert haben? Ja? Also das können Sie natürlich damit, wenn Sie nachher die Software im Feld haben auch, können Sie das natürlich verifizieren. Stimmen meine Annahmen überein mit den tatsächlichen Sachen? Und darum ist es ganz typisch, dass Sie auch so Angaben wie Alter, Geschlecht, Ausbildung und dergleichen, dass Sie solche durchaus Personen, also personengebundene Daten erfassen müssen. Dass Sie den Erfahrungsstand erfassen müssen der Leute. Also Sie wissen ja nicht, wer Ihre Remote-Befragung mitmacht. Ja? Und das eben auch dokumentiert haben müssen, dass Sie gegebenenfalls auch den Job oder die Position nachfragen müssen. Ja. Was sehr, sehr delikat ist, ist über Persönlichkeitsmerkmale. Also, dass Sie da ein paar Tests drin haben müssen. Also ist das jetzt ein extrovertierter Typ oder so. Wenn Sie eine Usability-Studie machen, dann darf der Beobachter das durchaus notieren. Ja? Also es war sehr extrovertierter, der Proband und so weiter. Aber das zu erfragen, ist schon delikat, also ist nicht trivial. Ja? Und so weiter. Ich meine, wer möchte sich gerne charakterisieren, ob er systematisch arbeitet oder opportunistisch? Das mögen die meisten Leute auch gar nicht, dass man das so über sie sagt. Sehen Sie, da sehen Sie jetzt die Schwierigkeiten auch da. Sie kriegen diese Sachen, die Sie in Usability-Tests auch feststellen wollen, aber in diesen Tests relativ schwer raus. Psychologen werden Ihnen immer sagen, das geht, das machen wir, ja. Aber mit welcher Sicherheit wirklich, ja. Und auch natürlich, wenn jemand wenig oder selten User ist, warum ist das so und so weiter und so weiter. Aber weil Sie das ja eben auch recht gut steuern können und wenn Sie das alles abfragen, aufwendig, wie lange machen die User das? Also wir haben hier einige Arbeiten gemacht, die solche User-Befragungen im Netz gemacht haben. Ne? Und was ganz typisch ist, ist, wenn der Fragebogen zu lang ist, brechen die Leute ab. Ja? Also länger als 10 Minuten im Netz jemanden zu belästigen, weil die meisten empfinden das als Belästigung, ist schwierig. Sie können ja sich an Ihrem einen benutzen. Wie oft sagen Sie, ja, jetzt mache ich eine Stunde, fülle ich gerne Ihren Fragebogen aus. Habe ich noch nie gemacht. Ja? Ich sage übrigens auch bei Telefoninterviews immer nein. Also das sollte ich vielleicht nicht, aber denke ich morgen drüber nach. Gut, denken Sie da so an sich, an Ihre Freunde, die Sie beurteilen können, das ist nicht trivial. So, Fragebogengestaltung dann, das ist auch nochmal ein ganz anderes Kapitel. Lernen die Psychologen, also hochstandardisiert, und auch hochqualitativ, aber allein die Fragen und die Antwortmöglichkeiten und so, das klar und eindeutig zu machen, ist richtig schwer. Wenn Sie einen Fragebogen haben, so etwas zu der Software, dann würde ich Ihnen ganz, ganz streng empfehlen, dass Sie das nach Möglichkeit von einem Experten, einer Expertin bezüglich Fragetechniken überprüfen lassen. Weil Ihnen sind Sachen dann auch selbstverständlich, die anderen Leuten gar nicht selbstverständlich sind. Also leicht kommt so ein Informatiker-Jargon da rein, so Sachen wie Cut and Paste. Aber woher sollen die Leute das hier wissen? Also, und nichts ist ja schlimmer für Sie, dass die Leute Ihre Fragen gar nicht richtig verstehen. Ja, das wäre ja eine Katastrophe. Also das machen, draufschauen lassen von einem Experten. Also hier, was die Claudia kann das machen, die Claudia Stockhausen oder unten der Alex Tillmann bei Studium Digitale. die kennen sich da wirklich aus und das ist für die eine halbe Stunde, so einen typischen Fragebogen von 10, 12 Fragen mal durchzuschauen. Ja. Fragen dann geschlossene Fragen oder offene Fragen, müssen Sie entscheiden, was findet man wie raus, positiv oder negativ. Also das ist die Polung der Fragen. Sehen Sie, ein Problem ist, wenn Sie Fragen haben, so 1, 2, 3 bis 10, und immer war hier rechts das Positive. Ja? Und Sie formulieren jetzt mal eine Frage, da ist hier links das Positive. Das ist ein Problem, nicht weil die User blöd sind, aber sie lesen nicht genau. Ja? Und das ist die Polung. Oft kann man das eben genau umdrehen. Oder eben auch eine Schwierigkeit in der Auswertung. Also wenn Sie jetzt, da wäre es ja das Optimum, wenn alle links angekreuzt hätten. Hier wäre es Optimum, wenn es da ist. Sie können dann nicht so einfach addieren und so weiter und so weiter. Dass Sie jetzt einen generellen Score machen. Dann müssen Sie das erst wieder umdrehen, umrechnen, vergessen Sie und so weiter. Das sind genauso Fragen, diese Polungen und so weiter. Da achten diese Leute, die da viel Erfahrung haben, die achten da sofort drauf. Das ist das Erste, was sie gucken. Und trotzdem passiert denen, wenn sie selber einen Fragebogen entwickeln, gelegentlich dieser Fehler. Ja, ist so. Immer die Frage, harte oder weiche Antwortalternativen, wie hart ist sie, welche Skala wollen Sie, ungeradzahlige Skala, also meinetwegen mit 5 Antwortalternativen, ja. Oder geradzahlige. Was ist der Unterschied? Genau, und die Menschen, das müssen Sie einfach wissen, neigen in der Regel dazu, so einen Mittelwert anzukreuzen. Wollen Sie sie zwingen dazu, dass sie sich entscheiden, eher gut oder eher schlecht? Hä? Ja, das kommt darauf an, was Sie wollen. Also nur das müssen Sie bewusst machen. Und Sie müssen sie in einem Fragebogen gleich machen oder in Kategorien unterteilt haben, den Fragebogen dann. Also das macht die User natürlich wahnsinnig, wenn sie einmal 4 und einmal 5 und so weiter haben, also schon gleich einen Spaß verloren. Musterkreuzer erkennen. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, ich mache mit, ja, also auf ihre Online-Befragung und dann kreuzen sie so, ne? Und haben natürlich den Fragebogen nach einer Minute beantwortet. Ob das jetzt sehr hilfreich für sie ist, mögen sie beurteilen. Ja. Kann man aber auch mit Software rausfinden, also solche sogenannten Musterkreuzer. Das haben wir bei der Lehrveranstaltungsevaluation auch. Ja, so, die dann da irgendwie ja, Figuren machen. Kann man nicht. Ist ja auch eine Variante. Nur das wollen sie in der Regel nicht. Gut, jetzt eine spezielle Form, ich höre jetzt auch auf. Ich glaube, das ist der richtige Punkt, mal aufzuhören. Aber natürlich gibt es hier noch spezielle Formen, auch der Benutzerbefragungen. Ich würde sagen, es lohnt sich, dass wir das nochmal genau drauf gucken, weil wir betrachten diese Methoden sowieso relativ oberflächlich. In Ihrer konkreten Situation, wo Sie jetzt ein Interface mal beurteilen wollen, müssen Sie es sowieso entscheiden, was Sie dann machen. Mein Ziel war es, oder ist es mit diesem Satz, dass ich Ihnen mal das breite Spektrum aufzeige. Und dass Sie gegebenenfalls in Prüfungen auf meine blöde Frage die richtige Antwort geben. Nein, ich sollte zur vorletzten Folie gehen. Gibt es jetzt an dieser Stelle noch Fragen oder Diskussionsbedarf? Ja, weil Sie sich selbst Gedanken erst darüber machen sollen. Wissen Sie, das ist ja der Unterschied. Wir wollen Sie auch aktivieren. Sie selber sollen aus sich heraus etwas tun und etwas überlegen. Und es kommt letztlich in der Übung nicht darauf an, ob Sie alles perfekt haben. So, und andererseits müsste ich Ihnen auch sagen, Sie sind ganz schön blöd, dass Sie nicht in Moodle geschaut haben oder sonst wo, denn diese Vorlesung halte ich ja nicht das erste Mal. Okay, Sie waren bestimmt nicht blöd. Nein, aber es hat didaktische Gründe auch, dass man sagt, okay, wenn ich Ihnen alles vorerzähle, ja, dann scheint alles so ganz, ganz einfach und ganz trivial. Und was Sie heute gesehen haben, war ja eine schöne Sache. Sie hatten ja Beiträge, Sie wussten ja sofort, was dazu zu sagen. Wenn Sie da nicht darauf vorbereitet, hätten Sie gesagt, oh, hat er schon wieder anderthalb Stunden erzählt. Gut ist. Nein, gut. Also, war durchaus gezielt und so weiter. Auf die Bedeutung habe ich ja oft genug hingewiesen. Jetzt noch was Wichtiges. Für Sie wichtig. Vielen Dank. Und nächsten Donnerstag haben wir keine Vorlesung. Es gibt jetzt genau noch eine Vorlesung, das ist der Abschluss. Da machen wir den Rest von heute noch und ein paar zusätzliche Sachen noch. Und das ist heute nicht in 8 Tagen, wie der Wumm sagen würde, sondern in 14 Tagen. Okay, vielen Dank und schönen Tag noch. Bitte? Ach so.